Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Das heißt, die Gruppe, die da mitgezogen ist, war in erster Linie jemand, die was Besonderes erlebt haben. Also zum Beispiel die Auferstehung des Lazarus, da waren auch ein paar dabei. Ich muss mal gerade schauen, wo habe ich denn den Lazarus? Johannes 12, 17, genau. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen, weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, jetzt die andere Seite, so bewirken wir nichts. Seht doch, die ganze Welt läuft ihm nach. Das ist erstmal eine begeisterte Fangemeinde. Außergewöhnliches haben sie erlebt. Sein Ruf war schon beachtlich, nicht? 5000 Leute zu füttern, war ja auch schon so eine Zeit. Und dann kommen sie in die Stadt hinein. Und jetzt ist das Eigenartige, dass die Heilige Schrift hier nichts weitermacht. Also man würde sich sagen, ja, so wie beim Johannes, jetzt kommt dann sofort dann irgendwo das Ende, aber das tut's nicht. Hier, nochmal wird ganz ausführlich manchmal oder wieder weniger Jesus vor Augen gestellt als der lehrt. Ich habe mir da mal gedacht, was ist das denn? Er lehrt nur. Allerdings geht diese Lehre schon relativ an die Nieren. Also die meisten Geschichten, die Jesus in dieser Zeit nach dem Einzug in Jerusalem, man denkt sich ja, jetzt geht der Einzug in Jerusalem, ist ja schließlich Palmsonntag und dann kommt der Karfreitag und dann ist Ostern. Nein. Er zog zwar ein, das heißt, es hat mal einen Aufbruch gegeben von begeisterten Leuten. Gut, Lazarus war relativ knapp vor Ostern zum Leben erweckt worden. Aber ansonsten schieben die Evangelisten da ganz viel nochmal Lehre rein. Ich habe mir gedacht, wieso? Und dann dämmerte mir langsam, weil das war nicht der Grund, warum sie mit ihm zogen. Diese Lehre, die eigentlich über ihren normalen Horizont hinausging, war eigentlich gar nicht das, was sie unbedingt so wollten. Und als es dann zum Eklat kommt und Jesus durch die Arbeit des höchsten geistlichen Rates von Jerusalem in die Fänge von Pilatus geriet, da waren viele von denen, die erwartet hatten, dass dieser Sohn Davids nun endlich diese Macht, die er gezeigt hat in all seinen Wundern, doch mal einsetzt. Das war eine kollektive Enttäuschung, was heute auch passiert. Denken Sie mal an Trump, es gehen heute zig Millionen in Amerika auf die Straße, weil sie sagen, du bist nicht vom Heiligen, unserem Gott gesandt. Wir wollen keinen König von dieser Sorte. Also die Stimmung kann so schnell umschlagen. Und ich bin mir sicher, ich war nicht dabei, aber ich bin mir sicher, dass bei denen, die dann in dem Sanhedrin da saßen oder in dem Platz vor dem Pilatus, wo der versucht hat, Jesus durchzubringen und nicht zu kreuzigen, dass die plötzlich gesehen haben, unsere Priester sind ja alle die sind ja dafür, ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin völlig, völlig enttäuscht. Statt die Macht zu ergreifen, steht er da vorne, Dornenkrone, vielleicht schon blutverschmiert, mit dem Spottmantel, den er da anhatte. Ich bin enttäuscht. Ich hatte erwartet, dass er jetzt die Macht ergreift. Und ich glaube, es ist genau der gleiche Punkt, warum Judas Jesus verriet. Der hat ja genug gesehen von ihm. Er hat gesagt, Mensch Junge, jetzt komm endlich zu Potte. Hau die Römer raus und steht's bis hier. Und da gibt es nur eines, man muss ihn zwingen. Also muss man schauen, dass er in die Nähe der herrschenden Klasse kommt. Und die greift dann sehr kräftig zu und damit ist der Leidensweg Jesu festgelegt, wie er dann weitergeht. Was für uns nur interessant ist, bei diesem Sonntag, wo so viel Jubel war, nochmal, wir können ihn nicht unbedingt direkt vor dem Ereignis der Karwoche sehen. Er könnte auch ein Stückchen weiter hinten gelegen haben. Das macht aber nichts. Wichtiger ist zu merken, da gab es einen Umschwung in der Bevölkerung, die waren vielleicht traurig und sagten sich, ja, naja, habe ich mich halt vertan, das war doch nicht so der richtige Prophet. Und die anderen waren einfach nur noch enttäuscht und wütend. Kreuzige ihn, schrien sie genauso wie ihre Vorgesetzten. Ja, ja, gell? Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ich schreie auch, kreuzige ihn. Das ist typisch Mensch. Wenn er in einer größeren Gruppe ist, dann guckt er nach links und rechts, mache ich auch das richtig so wie hier in der Gruppe und so? Und dann schreie ich halt, je nachdem, was dran ist. Hosianna, ja, da die Kleider hinlegen und Gott loben und preisen für das, was sie gesehen haben, gar nicht so sehr ihn. Sie hatten nur eine Hoffnung, dass er der Herrscher wird. Und ich glaube, man kann sich ganz schwer da hinein versetzen, dass man merkt, diesen Mechanismus, den kennen wir auch. Wenn uns ein Mensch schwer enttäuscht hat, der ist für uns gestorben. Das ist unsere normale Reaktion. Also ich habe auf den so viel gesetzt, ich habe so viel von dem gehalten und mit einem Mal sackt er so ab. Oder sie, ist ja egal. Da haben wir schon auch so ein, wie soll man sagen, so ein Pendel, das völlig in die andere Richtung ausschlägt, wenn wir enttäuscht werden von einem Menschen. Und deswegen ist dieser Sonntag gar nicht einmal so schlecht, dass man mal darüber nachdenkt, was ist in diesem Jerusalem passiert, dass es so dämliche Veränderungen gab. Wo war das Volk, das da noch gejubelt hatte? Also ich denke so an manche Jesus-Filme, wo es also toll dargestellt wird und Jesus zieht ein und die Fröhlichkeit der Menschen und das alles das. Wo ist das hin? Also da, das hat so ein bisschen was Nostalgisches, wenn man so an diesen Einzug denkt, ach ja, so wäre es doch eigentlich gut gewesen und warum ist es nicht passiert? Wir schauen ein Stück weiter. Wir gehen ein bisschen jetzt schon näher an das, an die letzte Zeit von Jesus. Also wie gesagt, der Einzug in Jerusalem kann auch einige Zeit länger noch gewesen sein. Er, Er geht danach ja wieder zum Teil in den Tempel und lehrt dort. Also da sind die Evangelisten ganz, ganz komisch. Also keiner hat irgendwie so eine gewisse Stringenz, zu sagen, nee, das ging direkt auf den Pilatus zu. Ne? Haben sie nicht. Aber wir gehen jetzt mal zum Abendmahl. Das schauen wir uns auch mal an. Weil dann nähern wir uns einem ganz wichtigen Punkt. Ich möchte den etwas längeren Text, den muss man mal auf sich wirken lassen. Lukas 22, eigentlich praktisch vom Vers 7 ab. Das Fest der ungesäuerten Brote rückte heran, an dem die Paschalämmer geschlachtet wurden. Jesus schickte Petrus und Johannes voraus und sagte: Geht und bereitet das Paschamahl vor, damit wir es gemeinsam essen können. Also wie gesagt, theoretisch sind wir jetzt nach dem Einzug in Jerusalem. Wo sollen wir denn hingehen, fragten sie ihn. Er erwiderte, wenn ihr nach Jerusalem kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er eintritt. Und sagt zu dem Besitzer, der Meister fragt dich, wo ist der Raum für Gäste, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschamahl feiern kann. Das will man so normalerweise, ja, komisch, also da mussten die aber schon sehr aufpassen, nicht? Laufen doch alle mit Krügen und Wasser rum. Ne? Und man, für die meisten ist das ja schon bekannt. Man nimmt an, dass es ein Haus der Essener war. Das ist also die damalige Ordensgemeinschaft, könnte man sagen, die also bei Qumran ihr großes Zentrum hatten, also in der Wüste, also ganz mönchisch dort gelebt und Heilige Schrift. Schon damals, genau die gleichen Züge. Und weil normalerweise auf den Straßen Jerusalems tragen Männer keine Wasserkrüge, sondern nur die Frauen. Und deswegen konnte Jesus sagen, wenn ihr einen Mann seht, der einen Krug trägt, dann ist es wahrscheinlich ein Essener, sagt, hat er nicht gesagt, aber das könnte dann das Haus von denen sein und die haben ja dann noch einen größeren Versammlungsraum. Also da passt alles zusammen. Das sind manchmal so kleine Dinge im Evangelium, die total für uns eigentlich bedeutungslos sind. Na ja, gut, dann hat er halt Gott dann einen Mann dahin geführt. Nein, Jesus hat gewusst, wenn da eine Szene da ist, dann wäre das richtige Haus. Und so hat er das ihnen auch beigebracht. Jetzt gucken wir mal weiter, was da noch steht. Also, er wird euch die Treppe hinauf zu einem Saal führen, sagt Jesus, in dem schon alles vorbereitet ist. Geht voraus und richtet dort alles her. Also, die Möbel sind vorbereitet, die liegen, der Tisch. Aber was sonst noch zu machen ist, und das ist für ein Paschamahl eine ganz schöne Geschichte. Habt ihr das mal gefeiert als so richtig jüdisches Paschafest? Das ist, weil Paschamahl, das ist also schon eine tiefgehende Geschichte. Da sind da Gesänge auch dabei und alles das. Man wirklich feierlich. Das haben für die Juden war das der Inbegriff der Erinnerung an die Rettungstat durch ihren Gott. Also er führt ihn da hinauf. Sie machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genauso vor, wie Jesus gesagt hatte, und bereiteten dort das Paschamahl vor. Dann weiter unten, also dann sitzen sie schon zusammen, dann sagt Jesus, dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagt er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Da würden wir manche sagen, einen Moment mal, da hat doch ganz was anderes dazu gesagt zu dem Wein. Ich finde es toll, weil er damit auch sagt, das Reich Gottes bricht an in dem Moment, wo? Wenn ich mit euch wieder, ja, vielleicht jetzt nicht gerade Wein trinke, aber zumindest Wein, etwas esse. Wir denken an die Emmausjünger, wir denken auch, als er dann später mal zu den, nach der Auferstehung zu den Aposteln zurückkam, dann hat er gesagt, hey, ich bin kein Gespenst. Gib mir doch mal irgendwas zu essen. Kann ein Gespenst essen? Dann haben sie ihm ein Stückchen Fisch gegeben, dann hat er das gegessen. Und für mich ist das so ein bisschen schon, da fängt schon das Reich Gottes an. Jesus völlig unbelastet, wir kommen dann später noch drauf, völlig unbelastet, isst vermutlich dann noch später mit den Jüngern zusammen. Davon berichtet niemand mehr, aber es ist zumindest mal schon die Andeutung, er hat nicht jetzt gecuttet und ich bin jetzt ganz jemand anders, sondern er hat sehr angenehm menschlich reagiert. Anders kann man es nicht sagen. Und das ist dieses Sitzen am Tisch des Herrn einmal in der Ewigkeit. Ich glaube, wir können es uns zwar nicht vorstellen, es sind ja doch dann wahrscheinlich ein paar Leute, aber was wir erleben werden, ist eine unvorstellbare Menschennähe. Auch wenn wir, auch nicht mehr mit unseren Gebrechen und allem Möglichen, was wir so haben, da oben sind, sondern es uns wirklich besser geht, als jemals in unserem Leben es gegangen ist. Wir genießen es, wir werden es genießen mit diesem Jesus zusammen. Deswegen dieser Ausblick ein bisschen auf das, was er was uns im Reich Gottes dann erwartet. Jetzt muss ich bladeln, schon wieder bladeln. Schnauft schon wieder. Was ist es denn jetzt? Naja, gut. Dann geht das Abendmahl aber weiter. Und jetzt Blätter. Das ist halt Bibelarbeit, da kann man nichts machen. Deswegen hat man dann Schwielen an den Fingern. So, dann nahm er einen Becher, also das haben wir gelesen, und jetzt, dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen Becher mit Wein, nach dem Essen. Genau, das war der Segenskelch, das kennen wir ja alles. Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Und das ist, ich glaube, wir können uns die Verdattertheit der Jünger nicht vorstellen. Das kommt schon mal woanders vor, und zwar im Johannesevangelium erzählt das Johannes ohne die geringsten Schwierigkeiten. No. Johannes 6,53. Seufz. Noch weiter. 6,53. So. Das ist ja schon. Ja, ich versichere euch, also das ist 6,47, ich versichere euch, wer an mich glaubt, der hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie sind alle gestorben. Dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Und jetzt wird's noch schlimmer. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. Schluck. Und so geht's auch dann den anderen. Da fingen die Leute an zu streiten. Wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben? Fragten sie. Deshalb sagte Jesus noch einmal, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben. Also 3-4 Mal die gleiche Versicherung. Brot ist sterben wie eure Vorfahren, die das Manna aßen. Dies alles sagte er, als er in der Synagoge von Kapharnaum lehrte. Johannes ist da sehr genau. Er beobachtet und schreibt auf und kriegt mit oder wie auch immer. Jedenfalls, daraufhin sagten selbst einige seiner Jünger, das ist ungeheuerlich. Wie kann man das glauben? Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten. Deshalb sagte er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß? Was werdet ihr dann erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Doch einige von euch glauben mir nicht. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr. Boing. Also das ist schon, wenn man an dieses letzte Mal Jesu und mit seinen Jüngern denkt, ist schon ein, durch die gesamte Christenheit zieht sich ein, ist es wirklich so oder ist es nicht so? Eine große Unsicherheit, die versucht wird, dann theologisch entweder zu beseitigen und sagt, nein, Leute, das ist alles nur symbolisch. Aber wenn, dann sehe ich, dann höre ich und lese diese Worte von Jesus zum Abendmahl. Dann sage ich mir, Mensch, der hat nicht gesagt, hey Leute, bleibt doch da. Es ist doch nur, ich habe es doch nicht so wörtlich gemeint. Er hat sie gehen lassen. Shocking. Leute, die hinter ihm hergelaufen sind, die seine Nachfolger waren, Jünger. Und die gehen. Und er sagt nichts. Das hätte ich jetzt auch noch vorlesen sollen, dass er nichts sagt. Er sagt nichts. Und von daher ist da schon ein ganz besonderes Gewicht und es ist auch immer wieder Streitpunkt innerhalb der christlichen Kirchen und Gemeinden. Wenn man jetzt nochmal ganz simpel ist und ganz doof normal das liest, dann muss man sagen, er hat gesagt, ja, das ist jetzt, das da ist mein Fleisch und das ist mein Blut. Trinkt, esst, trinkt. Letztlich muss man das jeder für sich selber mit sich ausmachen, aber es ist ein richtig starke Herausforderung für unseren Glauben. Also das hat sich nicht über die Jahrhunderte irgendwie geklärt. Es sind immer noch genügend, also verschiedene Kirchen, die sagen, nö, das ist symbolisch. Aber warum hat das dann Jesus nicht in irgendeiner zarten Andeutung gesagt? Ich verstehe das nicht. Wenn es nur symbolisch ist, hat er gesagt, nee, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut. Esst, sonst habt ihr nichts mit mir zu tun. Ich freue mich immer hier, wenn hier Abendmahl gefeiert wird. Das geschieht in einer großen, so einfach eine Ahnung von einer Wirklichkeit, die wir normalerweise nicht kennen. Aber es bringt zum Ausdruck, wie so etwas geschieht. Und das finde ich bewegend. Ja, und dann kommt bei diesem Mal kommt der nächste dicke Hund, aber der ist nicht so kompliziert. Manchmal wird er vornehm dann zelebriert. Das ist nämlich die Fußwaschung. Also wenn ich dran denke, also wenn der Papst, also das finde ich ja rührend, dass er das so gemacht hat, er ist ja ins Gefängnis gegangen und hat denen da die Füße gewaschen, aber ich kann garantieren, diese Füße waren lupenrein sauber. Die waren desinfiziert bis zum geht nicht mehr. Nein, also, aber man wäscht halt ein bisschen die Füße. Es ist ja auch nur eine Erinnerung daran, was Jesus getan hat. Die Füße der Jünger, das war was anderes. Du musst dich ja vor Augen halten, dass die Exkremente und der Urin, der aus den Häusern entsorgt werden musste, meistens auf die Straße entsorgt wurde. Und deswegen waren die normalerweise auch die Waschung, wenn man dann in den Tempel kam, waren dringend nötig, weil hinter einem falls man so kniend saß, ne, sind die in Ohnmacht gefallen, weil die Füße einfach so gestunken haben. Ne. Also diese Fußwaschung hat was. Jesus hat sich dann ein Handtuch umgebunden und ist dann losgegangen mit der Schüssel. Und der Einzige, der gesagt hat, also das geht jetzt zu weit, das war der Petrus. Und wenn ich mir überlege, was Jesus dazu gesagt hat, dann finde ich es eine der härtesten Kritiken an alle Art von, sagen wir es mal, Johannes 13, ich hab's doch. So, das muss ich vorlesen. Vor dem Pascha-Fest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Wuff! Es war Zeit für das Abendessen. Und der Teufel hatte bereits den Judas das gegeben, ja. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte. Und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Es ist toll, wie Johannes dieses Bewusstsein Jesu vor der Fußwaschung bringt. Das ist ein Moment mal. Mehr kann man über einen Menschen ja gar nicht mehr sagen, denn er war ja dann in dem Fall wirklich kein Mensch. Es war, wie hat er das? Von Gott gekommen und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüfte und goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. als er zu Simon Petrus kam und so weiter, das kennen wir dann, der protestiert. Nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr, und damit habt ihr recht, denn ich bin es. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Jetzt nicht im wörtlichen Sinn. Die Zeiten ändern sich ja. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen könnt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg des Segens. Was meint er damit? Ich glaube, er wollte sagen, zu allen Zeiten, wenn ihr jemals in größeren Gruppen zusammen sind, in allen Zeiten werdet ihr sehr schnell Leute unter euch haben, die das Sagen haben. Und es gibt eine Kirche, die hat das in Perfektion betrieben. Das hat zum Teil auch ganz gut funktioniert. Aber die Frage ist, ob es das wirklich war. Ich habe mir da so gedacht, meine Güte, ich habe mal im Berliner Olympiastadion wurde Fronleichnam gefeiert, unterzogen unten im Rund zogen die, also das kam erst an, die Bischöfe, dann kamen so orthodoxe Bischöfe mit runden Kappen und dann noch weiter Kappen. Und das waren alle. Und dann kamen dahinter noch ein paar Ordensleute und das war dann das Volk Gottes. Da habe ich mir gedacht, Leute, wo hat Jesus jemals so einen Pomp sich vorgestellt für seine Gemeinschaft? So ein aufgeplustert sein, so ein schaut's mir, wie gut ich bin, super, ne? Mit Gold da oben und dann runter und überall Gold, ich bin der reinste Kleiderständer. Warum hat Jesus mit Sicherheit, es gibt noch einige andere Stellen, wo ihm klar wird, nein, wer von euch der Erste sein will, sei der Diener von allen. Basta! Das ist sein Original. Und was wir dann im Laufe der Jahrhunderte daraus gemacht haben, ich glaube, dass auch im Himmel öfters geweint wird. Oder vielleicht dauernd, ich weiß es nicht. So, jetzt kommen wir noch zu einer ganz wichtigen Szene, nachdem also eine Fußwaschung war und die also dann gegessen haben. Dann ging Jesus hinaus nach Gethsemane. So. Sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt. Und Jesus sagte: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes, also die drei Säulen, nahm er mit sich. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Ja, das ist schön zusammengedrängt in eine Szene, was für mich das Unbegreiflichste am Leben Jesu ist. Der hat jahrelang schon, vielleicht zu Beginn seines Dienstes, gewusst, wie er endet. Er hat es gewusst. Er hat, abgesehen davon, er hatte ja Anschauungsmaterial, die Römer haben es geliefert. Bei jeder Gelegenheit haben die Leute gekreuzigt. Und er wusste, das wird mal dein Ende sein. Das bringt mich manchmal an die Grenze, dass ich sage, Jesus, wie hast du das ausgehalten? Also so ein Schmerz für ein paar Stunden, schrecklich, das ist ein anderes Kapitel, was am Kreuz dann geschehen ist. Aber in dem Bewusstsein zu leben, was da auf einen zukommt, boah, ich habe mir wirklich gedacht, da hat der Leidensweg ja schon viel früher angefangen, zumindest seelisch. Ich glaube, er hat nur Trost gefunden im Gespräch mit seinem Gott und dass er gesehen hat, dass sein Vater im Himmel ganz und gar zu ihm steht. Ja, interessant ist dann, wie die Evangelisten das schildern. Also zwei haben sich mit Wut und Ernsthaftigkeit mit den drei führenden Jüngern beschäftigt, Aposteln. Ja. Die haben sie beschrieben, ja, Jesus kam zurück, sie schliefen. Er ging, Mensch, konntet ihr nur eine Stunde warten? Dann ging er wieder weg, hat weitergebetet wieder. Ist ein drittes Mal gekommen und die schliefen wieder. Dann sagt er, ach Kinder, jetzt ist schon gut, schlaft weiter. Ja, eine völlige Resignation gegenüber dem, wie Menschen eigentlich unempathisch sind, wie sie nicht mitkriegen, wie es jemandem wirklich geht. Woher sie dann wussten, was Jesus gebetet hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Das kann aber sein, dass der Heilige Geist ihnen das gesagt hat. Ein einziger macht einen Unterschied. Lukas. Lukas sagt, er kam zurück, aber nachdem ein Engel ihn gestärkt hatte. Wie auch immer wir uns das vorstellen können, so, es gibt dramatische Bilder, die gemalt worden sind, die auch unsere Vorstellungskraft, vielleicht war es ganz einfach und eigentlich für uns Menschen belämmernd, dass wir die Vertreter von der Menschheit sozusagen diese eine Stunde oder zwei Stunden, die Jesus da gebetet hat, nicht durchgehalten haben, dass wir dann einfach geschlafen haben. Es war einer mal unserer stärksten Impulse, dass wir mal gesagt haben, wir müssen öfters mal eine Gebetsnacht machen, damit wir da ein bisschen Übung drin kriegen, bei Jesus zu bleiben. Das war noch in Zeiten in Ravensburg. Und die wurden dann Tradition. Da haben wir einfach eine Nacht durchgemacht und ja, mal vielleicht ist auch mancher eingeschlafen. Gut. Markus beschildert Jesus mit einer dramatischen Angst. Das möchte ich gar nicht vorlesen, es ist also wirklich dramatisch. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, dann hören wir auch schon auf. Es gibt im Alten Testament eine Geschichte, die wir alle gut kennen. Der Abraham wird aufgefordert, seinen einzigen Sohn, den er doch so lieb hat und auf den er so lange gewartet hat, umzubringen, also zu opfern. In der Theologie ist das allgemein die Erkenntnis der Juden, dass es niemals ein Menschenopfer geben darf. Niemals ein Menschenopfer geben darf. Das ist mit dieser Urgeschichte von Abraham und Isaak für die Juden damals festgelegt. Das Problem ist, dass die Völker drumherum erstens Menschenopfer hatten und Tieropfer natürlich sowieso. Und dann wurden dann halt, Blut musste immer irgendwie in den Köpfen der Leute, die sagen, ja, die machen das doch auch. Die anderen Völker machen das doch auch. Die schlachten Ochsen und was nicht noch alles. Und dann fragt man sich, wenn ich das Opfer Jesu betrachte, ist das wirklich so gedacht gewesen? Ist das so gedacht gewesen? Ist da Gott nicht irgendwie inkonsequent, wenn er sagt, ich will keine Menschenopfer haben und erst recht nicht meinen Sohn als Opferlamm zu sehen? Ich habe das schon mal in Karfreitag gepredigt, aber ich will das nur noch mal in Erwägung tun, dass Gott andere Vorstellungen hat. Es kommen x Beispiele vor, ich lese mal schnell vor, aus 1. Samuel 15, Vers 22, Gehorsam ist besser als Opfer. Also ein hingegebenes Herz an diesen Gott ist besser als Opfer. Oder in Jesaja 1,11, was soll mir die Menge eurer Opfer? Was bringen die? Oder in Matthäus 9,13, und er wiederholt es nochmal in 12,7, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und was hatten die Juden für einen Opferkult? Und Jesus hat ja da in der Richtung zum Tempel auch gar nicht einmal mitgemacht oder so. Er hat es gewusst, er hat es gesehen. Und die Händler haben ja da, das war überhaupt die Einnahmequelle schlechthin, muss man einfach nüchtern sehen, für den Tempel. Ja, hat das Neue Testament auch, ja, es hat auch eine Antwort auf die Frage mit dem Opfern. Mir rutschen immer die Dinger weg. Hebräer. Hebräerbrief im 10. Kapitel, Vers 5. Deshalb sprach Christus, als er in die Welt kam, du wolltest keine Opfer und keine Gaben, doch du hast mir einen Leib gegeben. Du hattest keine Freude an Brandopfern oder an anderen Sündopfern. Da sprach ich, siehe, Herr, ich bin gekommen, um deinen Willen zu erfüllen, o Gott, so wie es in deinem Buch über mich geschrieben steht. Das spricht Jesus selber an. Er hat das Hebräer, das sagt der den Juden zugewidmete Brief, sagt das im 13,6, er sagt dann nochmal was anderes, aber auch wichtig. Deshalb können wir zuversichtlich sagen, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben? Er hat keine Opfer gewollt, sondern okay, spielt keine Rolle. Ich will da, er hat keine Opfer gewollt, sondern eben diese Barmherzigkeit. Etwas, was Gott ausprägt und was er sich wünscht von seinen Kindern. Der Opferweg war und ist ein zumindest höchst verdächtiger Weg. Dass man meint, man müsste Gott dadurch beeindrucken, dass man ganz viel opfert. Was Gott will, ist, dass wir ein bisschen mehr von seiner Herzenshaltung haben. Dieses Erbarmen, dieses nicht mehr verurteilen, dieses liebevoll, so gut es geht, mit Menschen umgehen, die einem nicht so oft, die einem vielleicht so ein bisschen auf den Nerven rumtrampeln. Das sind Dinge, die Gott interessieren. Und deswegen ist so manches, was sich so auch um den Tod Jesu herum angehäuft hat an Vorstellungen, ist eine geistliche Sackgasse. Man bleibt drin stecken. Ja, Gott, je mehr du leistest, je mehr du bringst und je mehr du dich zusammenreißt und was nicht noch alles. Schwierig, aber bitte dran denken, Gott will keine Menschenopfer. Und das kann man auch im Herzen behalten, wenn wir Karfreitag feiern. Er hatte viel Größeres damit vor. Aber das kennt ihr ja schon. Ich würde gerne noch beten. Das war jetzt sehr durcheinander, weil ich mit den Blättern und den Zettelchen da nicht zurechtkam. Jesus, wir möchten zu dir gehören. Wir möchten zu dir gehören und wir können dir nur von ganzem Herzen für all das danken, was du uns in deinem Leben, in deiner Predigt, in all dem, was du gesagt hast und vor allen Dingen, wie du den Weg ans Kreuz gegangen bist, um uns zu zeigen, dass Gott anders ist, als wir oft denken. Ich bitte dich, dass du uns begleitest in dieser kommenden Woche, dass wir an dich denken, wenn es Donnerstag wird und Abendmahlzeit ist und der Karfreitag kommt und dann auch die Besiegelung deines Weges durch die Auferstehung. Wir freuen uns auf jeden Tag, wo Menschen von dir hören und sich von dir neu ergreifen lassen. Und ich bitte dich, dass auch hier diese Gemeinde nicht nachlässt, Menschen mit dir bekannt zu machen. Amen.